Die Radio Wissen.
Eine Stunde Talk mit Sven Präger.
Ich schlafe nicht gut. Dabei gehe ich ehrlich gesagt früh ins Bett. Ich trinke auch nicht und ich höre auch nicht den tanzenden Teufel von den drei Fragezeichen vor dem Einschlafen. Und trotzdem schlafe ich eben nicht gut. Dabei mache ich subjektiv gefühlt natürlich nichts falsch. Und das macht mich nicht ganz unwütend, denn es ist unfair. Und ich habe keinen, dem ich dafür die Verantwortung irgendwie geben könnte. Ronja, wie ist dein Schlafzustand?
Ich habe gerade überlegt, ob das ein Text war, den ich geschrieben habe.
Nee, nicht.
Ziemlich genau so. Ich höre auch, wenn ich nicht schlafen kann, drei Fragezeichen oder Chicklit. Ich lese auf Spotify gibt's ganz furchtbare Frauenbücher, die mich auch im Wachzustand total ärgern würden. Aber dann nachts manchmal so sehr ärgern, dass ich drüber einschlafe. Wenn ich sehr wütend bin, schlafe ich auch oft.
Ist der Energiezustand dann nicht so hoch, dass du nicht einschlafen kannst?
Das ist so ein bisschen, weißt du, wie bei cholerischen Dreijährigen, die dann total ausrasten und danach einfach einschlafen. Wenn man sie heimträgt, so, das habe ich nie ganz überwunden.
Das ist ja natürlich die Frage, wer trägt dich dann heim, so emotional?
Niemand, ich schlafe auf dem Supermarktboden ein.
Okay. Und. Zeit für Beschwerden an das Leben. Ronja von Rönne ist zu Gast in D-Radio Wissen. Eine Stunde Talk.
D-Radio Wissen.
Ronja von Rönne ist zu Gast. Ronja, du darfst ja am Anfang bei uns was wünschen. Wir haben uns drei fantastische Aktivitäten für oder mit dir ausgedacht und hier kommen sie. Drei mögliche Aktivitäten mit und für Ronja von Rönne. Erstens Kneipentour durch Hildesheim.
Das würde ich jederzeit machen.
Warum?
Hildesheim, fantastisch, ich hatte fantastische Zeit. Ich habe da studiert.
Schreiben und Kulturjournalismus, genau. Habe ich gelesen.
Und das sind auch fantastische Kneipen. Die Kneipen dort haben nämlich einen Hipness-Faktor von null, was angenehm ist. Es wird überall drin geraucht. Es gibt immer Leute, die irgendwie Gabi oder Holger heißen und, glaube ich, seit 50 Jahren da sitzen und sich gerne mit einem unterhalten. In Berlin unterhält man sich ja nicht in Bars mit Fremden. Also Kneipentour durch Hildesheim wäre ich sofort dabei.
Und was sagen die, wenn du dann die Gabis und die Holgers, wenn du dann sagst, du heißt Ronja?
Ist das ein echter Name? Nein, das war eher Bayern. Ja, das stimmt. Ja, der Name ist aber auch wirklich total albern. Ronja eh schon. Ronja von Rönne ist total albern. Es klingt ein bisschen wie Rennschwein Rudi Rüssel oder Carla Kolumna. Ich weiß auch nicht, was sich meine Eltern dabei gedacht haben.
Habt ihr das irgendwann mal thematisiert?
Schon oft, ja. Ich habe früher auch sehr wütend dann irgendwann beschlossen, ich lasse mich nur bei meinem zweiten Namen nennen. Das habe aber nur ich beschlossen und Namen kann man irgendwie nicht selbst beschließen.
Wer ist denn der zweite Name?
Larissa, der ist auch nicht besonders schön.
Larissa von Rönne.
Wenigstens nicht diese Alliteration, diese blöde.
Zweite Möglichkeit wäre Teilnahme am 5. Grassauer Triathlon in der Volksdistanz. Das sind 500 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren, 5 Kilometer Laufen.
Das ist alles drin, was ich nicht möchte. Nicht Grassau, nicht Schwimmen, nicht Sport.
Warum nicht Grassau? Es steht, glaube ich, im Wikipedia-Eintrag, da wohnst du.
Ja, ich meine, es ist ja auch gerade sehr in, dass Autoren zwei Wohnsitze haben.
Wohnt in Grassau
das
und Berlin.
Steht da aber eigentlich nur drin, weil man beim Einwohnermeldeamt einen Termin auf partout keine Termine bekommt, um seine Wohnung anzumelden. Ich habe es ewig lang versucht, es gab einfach keine. Dann hatte ich total Angst, dass, weil ich in Grassau immer noch gemeldet war, dass das Finanzamt herausfindet, dass ich da gar nicht wirklich wohne. Deswegen habe ich beschlossen, ich schreibe es einfach in alle Autorenbiografien rein und würde die dann zum Beweis vorlegen, was sich jetzt im Nachhinein ziemlich neurotisch anhört.
Stadt oder Land, wenn du dich entscheiden müsstest, dürftest? Also bei Berlin und Grassau steht natürlich auch für Land versus Stadt.
Ich bin gar nicht gegen das Land. Ich bin nur ein bisschen, finde die Heimat ein bisschen schwierig. Das ist so ein Ort zum Urlaub machen, kein Ort zum Wohnen, finde ich.
Dritte Möglichkeit wäre unter Anleitung, oh, jetzt musst du mir helfen, Ayahuasca.
Ayahuasca? Ayahuasca, ja.
Das ist dieser, warte, südamerikanische, Indien, genau. In Indien? Ich dachte in Südamerika. Ist das nicht Amazonas?
Ja, ja, richtig, verwechselt, ja.
Das ist so eine, wie so ein Halluzinogen, ne? Mhm. Schon mal genommen?
Nein, das wäre auch das Letzte auf der Liste, da würde ich eher in Grassau Fahrrad fahren.
Ehrlich?
Ja.
Bevor du so ein bewusstseinserweiterndes Etwas zu dir nimmst?
Na, mit der Selbstfindungssache ist ja so ein Ding, ich habe das Gefühl, ich habe mich schon gefunden, ich bin halt die ganze Zeit bei mir und ich finde mich selbst auch nicht besonders interessant. Ich kenne mich aber auch schon seit 25 Jahren. Ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt noch mehr drüber erfahren muss. Außerdem übergeben die sich immer am Anfang. Ich habe eine Dokumentation drüber geschaut, die übergeben sich immer. Die Hälfte davon ist total verstört und ich habe schon mal LSD genommen und das ging auch nicht besonders gut aus. Ich glaube, mit Halluzinogenen und mir, das war eine kurze Affäre. Das könnten andere machen. Ich wär gern so ein Trip-Sitter, also bei anderen dazu zu schauen, fände ich vielleicht ganz schön.
Wenn du dich für eins entscheiden müsstest, Kneipentour durch Hildesheim, der 5. Grassauer Triathlon in der Volksdistanz oder doch Ayahuasca?
Die Kneipentour, auf jeden Fall.
Sagt Ronja Larissa von Rönne, ist heute Abend zu Gast in D-Radio Wissen. Eine Stunde Talk.
Eine Stunde, ja.
Ronja, du hast gerade das Buch geschrieben bzw. veröffentlicht. Heute ist leider schlecht, Beschwerden ans Leben. Was für ein Beschwerdetyp bist du denn?
Jammern. Ich finde, man darf auch immer jammern, außer man hat wirklich einen Grund. Da muss man wahrscheinlich tatsächlich aktiv werden und was dagegen tun. Ansonsten darf man immer jammern. Ich denke auch, es muss irgendwie hilfreich sein, sonst gäbe es das ja nicht. Diese Idee, dass man sofort jammern will. Ich finde, es sollte auch mehr gemeinschaftlich gejammert werden und auch unproduktiver gejammert werden. Das ist alles sehr produktiv geworden und dann suchen die Leute Lösungen, aber Lösungen bringen ja immer nur neue Probleme.
Wieso hilft dir das Jammern? Also was hast du davon?
Ich glaube, erstmal ist es eine Art von Lautäußerung und man hat das Gefühl, sich mitgeteilt zu haben. Und manchmal nimmt man sich ja selbst beim Jammern irgendwann nicht mehr ernst, weil man sich tatsächlich zuhört dabei. Ich kann mich wirklich über alles Mögliche aufregen. Ich kann auch alleine jammern, dass ich irgendwie jetzt Wäsche abhängen muss. Irgendwann klingt es dann so albern, dass ich drüber stehe und Wäsche abhängen kann.
Worüber beschwerst du dich? Also Wäsche abhängen?
Wäsche abhängen. Ich meine, Beschweren ist auch noch was anderes. Beschweren ist ja eigentlich gerichtet an jemanden. Mhm. Deswegen sind Beschwerden ans Leben ja deswegen ganz praktisch, weil darauf keine Aktion erfolgen würde. Also die Sachen, über die man sich ärgert, wie zum Beispiel Trump, ich glaube, der stört sich nicht besonders daran, wenn ich mich bei ihm beschwere. Ich meine, er stört sich ja seit einem Jahr lang nicht daran, dass sich irgendjemand beschwert. Ich glaube nicht, dass er bei mir eine Ausnahme macht, aber vielleicht ja schon.
Ich habe eins bei den Beschwerden, ich blätter das mal eben auf in deinem Buch, ich habe es hier vor mir liegen. Neid zum Beispiel ist so eins. Ne? Da steht auch, ich bin neidisch und dann beschwerst du dich sozusagen über andere, die erfolgreich sind.
Ich meine, eigentlich beschwere ich mich eher über mich, dass ich mich aufrege, dass ich neidisch bin. Den Text habe ich damals in Hillsheim geschrieben. Während einer Kneipentour, da hatte ich noch kein Buch veröffentlicht oder einen Zeitungsartikel veröffentlicht oder sowas. Und dachte, wenn ich das nur erstmal gemacht hätte, ein Buch veröffentlicht, dann wäre ich nie wieder neidisch. Und es ist ein großer Fehlschuss, dass man irgendwie nur irgendwas erreichen muss und dann wäre man endlich glücklich oder dann wäre man endlich ein besserer Mensch. Die Persönlichkeit scheint doch ziemlich stabil und ziemlich unabänderlich. Und dann kann man nur jammern und muss sich nicht produktiv beschweren. Das ist sehr viel anstrengender.
Aber bist du glücklich?
Ich weiß nicht, ich finde Leute, die sich für glücklich halten, entweder ein bisschen albern oder etwas beneidenswert. Ich weiß auch nicht, ob dieses Glück wirklich das größte Lebensziel sein soll. Also ich finde, Glück ist eher so ein bisschen wie Nachtisch. Das ist irgendwie gut, wenn das ab und zu da ist. Aber ständig alles darauf auszusetzen, nur Nachtisch essen zu wollen, damit macht man sich, glaube ich, auf Dauer eher unglücklich. Und mein Ziel wäre vielleicht eher, nicht unglücklich zu sein, als ständig glücksbeseelt durch die Gegend zu laufen.
Erreichst du das denn?
Ja, meistens, aber nicht immer. Das ist aber auch in Ordnung.
Wann sind diese Momente, in denen du nicht unglücklich bist?
Die Momente, in denen ich nicht unglücklich bin, auf Hildesheimer Kneipentouren zum Beispiel.
Der erste Text in dem Buch ist direkt, warum ich wütende Texte schreibe. Das ist ein bisschen die Motivation zur Beschwerde. Also woher kommt's? Warum die wütenden Texte?
Ja, in dem Text steht drin, dass es daran liegt, dass ich früher AOL-CDs gesammelt habe. Genau. Die gab es damals umsonst, immer beim Edeka. Anstatt einer Scheibe Wurst gab es immer diese AOL-Internet-CDs. Und die fand ich fantastisch. Ich habe die geliebt, meine Mutter hat sie irgendwann weggeschmissen. Ich habe es daraufhin zurückgeführt, dass die Wut, die ich immer noch in Texten habe. Aber an sich, ich meine, da steht oft irgendwie drauf, provokativ und wütend. Ich finde mich eigentlich gar nicht so wütend und gar nicht so provokativ. Nicht mal besonders mutig, würde ich sagen. Ich finde, ich bin eher so ein leiser Nörgler. Aber wahrscheinlich kommt das nicht so gut auf Buchcovern, wenn da steht, sie nörgelt leise.
Was kriegst du denn für Reaktionen auf deine Beschwerden? Also meldet sich das Leben mal zurück?
Das Leben meldet sich zurück. Ich weiß jetzt nicht, ob es sich bei Büchern zurückmeldet oder ob noch jemand Bücher liest. Aber im Internet, ich bin ja auch in diesem Internet.
Mit diesem Sudelheft.
Ah.
Und da kriegst du Reaktionen?
Ja, da kriege ich Reaktionen auf dem Sudelheft an sich, meistens ganz nette. Auf meiner Facebook-Seite auch. Und ich glaube, wenn ich nach meinem Namen suchen würde, dann würde ich all das lesen, was nicht an mich adressiert ist. Und ich möchte das dann auch genauso nicht lesen, wie es nicht an mich adressiert ist. Denn das sind eher die unfreundlichen Sachen. Wenn ich jetzt auf der Welt, bei der Welt am Sonntag irgendwie was schreibe, dann geht es in den Kommentarspalten oft rund. Aber da geht es immer rund. Und da sind auch Menschen, die man grundsätzlich eigentlich nicht ernst nehmen kann.
Kriegst du das für dich hin? Also kriegst du das weggehalten? Weil es gibt ja schon auf die Texte dann auch viele Reaktionen mal. Und vielleicht sagt dann auch eine Redaktion, ja, vielleicht guck da nochmal drüber, Ronja. Vielleicht musst du da nochmal drauf reagieren oder irgendwie sowas. Oder wie handhabt ihr das?
Nee, die Redaktion steht eigentlich vor allem ziemlich hinter ihren Autoren bei der Welt am Sonntag. Die verlangen das von mir nicht. Und ich kann sehr stolz von mir sagen, dass mir das in den meisten Fällen wirklich völlig egal ist.
Ehrlich?
Was ein bisschen ein Problem ist, ist gar nicht gehört zu werden. Also wenn ich denke, ich habe einen guten Text gegeben, mir Mühe gegeben und der wird nicht gelesen. Das fände ich wahrscheinlich ärgerlicher. In den allermeisten Fällen habe ich den Text geschrieben und mir irgendwie was dabei gedacht. Und ich denke dann, wenn ich mir so viel Zeit genommen habe, darüber nachzudenken und den Text dann so geschrieben habe, dann wird er schon irgendwie das sein, was ich ausdrücken wollte und dann muss man sich auch nicht dafür entschuldigen. Gibt immer Ausnahmen, aber in den allermeisten Fällen und in dem letzten Jahr war kein Text, der mich irgendwie aus der Bahn geworfen hat.
Lösung dafür? Also ist das tatsächlich so, dass Nörgeln hilft schon, weil man es dann so ein bisschen mit der, ne, dann hat man so ein bisschen Distanz und dann macht man es trotzdem, weil man so merkt, es ist nicht mehr ganz so wichtig? Oder soll es mehr bewegen, das Nörgeln?
Ich glaube, es ist ähnlich wie Humor. Ich habe schon oft irgendwie lustig über zum Beispiel Depressionen geschrieben und dann fühlen sich ganz viele Depressive total auf den Schlips getreten. Ich finde aber, weil sie sagen, man muss das Thema ernst nehmen, ich finde aber ein Thema, was man so ernst nehmen muss wie Depressionen, muss man unbedingt ab und zu nicht ernst nehmen, um Souveränität darüber zu erlangen. Und ich finde, indem man sich über das Subjekt lustig macht, gewinnt man etwas Macht darüber und merkt, dass man selbst nicht nur ein Klumpen aus Mensch und Depression ist, sondern dass man das ein bisschen trennen kann. Und ähnlich ist es ja beim Nörgeln auch, indem man das quasi exerziert von dem eigenen Ich und irgendwie das so rausstellt, hat es auf einmal nicht mehr so viel mit einem zu tun. Und ich finde, man sollte sich über solche Sachen unbedingt lustig machen. Und ich meine, den Effekt kennt man ja auch, wenn man irgendwie, das kennt man doch seit der Schulzeit, wenn man mit Freunden zusammensitzt und sich denkt, dass der Mathelehrer das letzte Arschloch ist, dann hilft das auf einmal nur, darüber geredet zu haben, sich gegeneinander vergewissert zu haben, dass es wirklich so schlimm ist, ohne dann an eine Online-Petition zu starten, dass sie den Mathelehrer loswerden wollen, hilft es, so Dinge gesagt zu haben.
Bisschen Kontrolle übers Leben.
Ja, ich meine, Schriftsteller sind aber doch auch wirklich alle Nörgler.
Die Radiowissen, eine Stunde Talk, Ronja von Rönne ist zu Gast. Ich habe gelesen, du bist nur deinem Dönermann treu. Warum nur dem Dönermann?
Ja, die Überschrift fand mein Freund überhaupt nicht lustig.
Echt nicht? Warum nur?
Der macht nicht den Döner. Ich meine, das ist eigentlich der größte Fehler meines Lebens. Ich hätte einfach gleich heiraten müssen. Einheiraten, die haben ein kleines Familienunternehmen, da müsste ich nicht schreiben.
Dein Freund oder der Dönermann jetzt?
Der Dönermann.
Achso, ja. Und dein Freund war nicht ganz glücklich damit?
Nee, aber das ist auch meistens so, dass die Autoren von den Texten, zumindest online, die Überschriften nicht machen. Gerade wenn es nicht Redakteure sind, die da drin sind, die Vorbereitung und das Blatt machen, übernehmen meistens andere. Das heißt, die Überschrift kommt dann gar nicht von mir. Aber ich war meinen Dönermann dann immer sehr treu, das stimmt.
Ronja Larissa von Rönne wird ja häufig beschrieben, habe ich gegoogelt, als die Stimme der Generation Y. Und dann sagt Ronja Larissa von Rönne häufig, das will sie gar nicht sein.
Erstmal ist es eine hässliche, blöde Formulierung, die alle zwei Tage für irgendjemand anderen verwendet wird.
Aber hast du nicht meine ironische Distanzierung gemerkt durch die quasi mitgesprochenen Anführungsstriche?
Bei dir total. Ich würde dir ja auch mein Leben anvertrauen, ähnlich wie den Dönermännern. Du
Absolut.
Hast so eine ruhige Radiostimme. Ich würde dir da sofort vertrauen. Aber der Spruch ist natürlich grenzdämlich. Erstmal so eine Floskelparade. Dann möchte ich auch überhaupt nicht für meine Generation sprechen. Vielleicht ist das Thema nicht mal besonders interessant. Und es gab auch keine demokratische Versammlung, wo sich alle 25-Jährigen getroffen haben und ihre Hand dafür gehoben haben, dass ich bitte Sprecherin sein soll. Ich glaube, das möchten viele auch gar nicht so gerne. Und ich bin ganz froh, wenn ich es schaffe, für mich selbst zu sprechen.
Ich habe aber, da bin ich jetzt wieder im Buch, da muss ich auch mal kurz aufblättern, Seite 80 steht... Recht lange Überschrift, vielleicht ist die ja von dir. Die Frage nach der eben Generation Y ist so langweilig wie ein Töpferkurs ohne Ton, bei dem man dann auch noch alle anderen Teilnehmer absagen, weil sie doch lieber Stehpaddeln lernen wollen.
Ja, genau. Genauso empfinde ich das.
Ja. Und in dem Text geht es dann aber, warte, irgendwo stand das, das habe ich mir angestrichen, ging es um Tavor, wo ich mich gefragt habe, woher weißt du, was Tavor ist?
Naja, von jemandem, der in Therapie war, kann man auch annehmen, dass er Tavor kennt, es liegt doch eigentlich relativ nah. Tavor ist ein Medikament, was man vor allem einnimmt, wenn man Panikattacken hatte oder damit zu kämpfen hatte. Es gibt es auch vor allem in Psychiatrien, das ist oft eine Einschlafhilfe. Ist aber höchst abhängig machend. Wird vor allem so in Notfallsituationen eingenommen. Ich habe immer Tavor mit, weil ich Panikattacken habe, aber ich hab sie dann meistens doch nicht, weil ich weiß, dass ich Tavor habe. Also das ist der Trick. Also ich nehme es nie, ich hab's nur.
Seit wann kämpfst du damit?
Ich glaube, seit ich 17 bin. 17. Mit 17 habe ich aus Versehen wahnsinnig viel LSD genommen, weil es in einer Orangensaftflasche in einer Wohnung stand und da war das drin, irgendwie für vier Leute. Es sollte, glaube ich, ein Geburtstagsgeschenk sein. Allerdings nicht für mich. Und dann bin ich irgendwie rumgetrippt für 48 Stunden und fand das sehr heftig und sehr anstrengend. Und danach hatte ich Panikattacken, dachte aber, es seien Flashbacks, weil ich gar nicht wusste, was Panikattacken sind. Das fühlt sich ja auch nicht erstmal nicht an wie Angst, sondern ich hatte immer das Gefühl, ich kriege einen Herzinfarkt, ich kann nicht mehr atmen und wusste lange überhaupt nicht, was es ist oder dass das irgendwie normal ist. Und das war eigentlich auch das Sinnvollste, was der Therapeut dann gesagt hat. Das sind Panikattacken und die sind nicht tödlich, egal wie unangenehm sie sind. Aber man kann sich ja sehr gut reinsteigern, dann die Angst vor der Angst und dann generalisiert sich das und dann hat man plötzlich Angst vor U-Bahn fahren und vor Fliegen und es gab eigentlich nichts, wo ich mich nicht reinsteigern könnte, dass es sehr, sehr unheimlich ist. Es hilft aber dann zum Beispiel Tavor, finde ich, ist gut, wenn man weiß, man hat es mit, aber man muss es gar nicht unbedingt nehmen.
Wie lange ging der Strudel bergab, bevor du dir Hilfe geholt hast? Wenn du sagst, mit 17 ist es ausgelöst worden?
Ja, schon ziemlich lange, weil ich wenig Lust auf Therapie oder sonst irgendwas hatte, mich auch eigentlich nicht für Therapie bedürftig hielt. Es war nur einfach total unangenehm. Ich glaube, meine Mutter hat mich dann irgendwann zu einem geschleppt. Aber ich bin auch nicht so lange da geblieben, es ist wirklich nichts für mich. Ich finde einfach über mich reden an sich ein bisschen unangenehm. Ich muss es ja jetzt irgendwie in Radiointerviews auch
immer öfter mal wieder tun, ja.
Und dann finde ich es auch immer schon so unangenehm, so viel am Platz.
Weil?
Weil ich mich nicht so für interessant halte. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich in der Zeit anderen Leuten zuhören könnte, die nicht ich sind und irgendwie Mehrwert rausziehen könnte. Und ich kenne die ganzen Geschichten ja schon, die ich hier erzähle.
Wie viel davon ist, keine Ahnung, ist ein Kokettieren damit? Und wie viel davon ist so ein wahrer Anteil? Weil letztendlich, ne, du hast in den vergangenen Jahren viel geschrieben. Wenn man jetzt mal von außen drauf guckt, sind viele, auch wenn man das Buch liest, kluge Gedanken, ist eine gute Beobachtungsgabe, ein humorvoller Ton ist das verpackt. Also da scheinst du ja irgendwie eine Stimme zu finden, die andere eben nicht haben. Ergo von außen interessanter als andere.
Ja, ich kann sehr gut schreiben, das finde ich auch.
Was noch keine Antwort auf die Frage ist.
Naja, mit dem Kokettieren. Ich glaube, das Kokettieren ist ja nicht nur eine äußerliche Haltung, die ich literarisch wähle. Natürlich ist es da alles überzeichneter. Und wenn ich über Panikattacken schreibe, stecke ich nicht in einer drin. Das heißt, es ist eine andere Sicht drauf, als wenn ich das gerade habe. Aber ich habe diese innere Haltung schon auch für mich. Also das ist mein Umgang damit, ist Humor und drüberstehen und das alles nicht zu ernst nehmen. Und ich finde das nicht zynisch. Ich finde Zynismus sehr unangenehm, sondern ich finde das irgendwie ein kleines bisschen lebensrettend, manche Dinge nicht zu ernst zu nehmen. Weil ich bin sehr gut im Reinsteigern, deswegen versuche ich mir das etwas abzugewöhnen.
Wann warst du beim Therapeuten? Also wenn du sagst, es hat ein paar Jahre gedauert, bis deine Mama dich irgendwie mitgenommen hat?
19 oder 20 oder so.
Okay.
Ja.
Und dann aber nicht lange und seitdem hast du es irgendwie so für dich, dass der Alltag funktioniert?
Ja, ich meine, das Einzige, was bei Angst hilft, deswegen finde ich das Thema ja auch total interessant, ist ja eigentlich Konfrontation. Mhm. Also ich hatte Angst vor U-Bahn fahren, also habe ich mir irgendwann ein U-Bahn-Ticket gekauft und bin halt gefahren.
Alleine oder mit Hilfe?
Alleine, ich mag Sachen gerne alleine machen, deswegen wollte ich schreiben, ich wollte meinen Job ohne Menschen. Deswegen auch das alleine und dann habe ich mir ein Flugticket, was irgendwie das Größte war, dass ich überhaupt nicht fliegen konnte, weil ich nicht gerne in meiner Freiheit eingeschränkt bin und deswegen bin ich da halt einfach durchgegangen und es war ziemlich oft sehr unangenehm. Es ist immer noch sehr unangenehm für mich fliegen. Aber Konfrontation ist einfach das Einzige, was bei Ängsten hilft. Was ich im großen Kontext eigentlich sehr interessant finde, weil wenn jetzt irgendwie besorgte Bürger herumlaufen mit viel Angst in ihren Köpfen, dann behauptet die AfD von sich, diese Ängste ernst zu nehmen. Und das ist eigentlich genau falsch. Die Angst vor Terror ist eine Angst, die man unbedingt nicht besonders ernst nehmen sollte, wenn man sie ernst nimmt. Denn es ist ja immer noch wahnsinnig unwahrscheinlich, auf den Alexanderplatz erschossen zu werden oder sowas. Ist deutlich wahrscheinlicher, dass ich jetzt vom Weg vom Studio heim im Taxi einen Unfall habe. Und diese Angst ernst zu nehmen und dann darauf zu reagieren, quasi mit Placebos, also irgendwie zu sagen, wir lassen keine mehr rein, das ist irgendwie so ein bisschen das Tavor der AfD. Also es ist ein symptomatisches Behandeln einer Angst, aber es geht nicht auf ihre Ursprünge zurück, die man eigentlich sehr viel ernster nehmen müsste, denn die Angst vor Fremden könnte man nur damit in den Griff kriegen, dass man einen AfD-Wähler oder einen besorgten Bürger in einen Raum sperrt mit einem syrischen Flüchtling und die beiden zu einer Unterhaltung zwingt. Also nur diese Art von Konfrontation wäre eigentlich ein tatsächliches Ernstnehmen der Ängste. Nicht ein Pflaster draufkleben wie Obergrenzen oder ähnliches.
Aber heißt das zum Beispiel, ne, weil dieses in den Raum sperren und so geht da aus verschiedenen Gründen nicht, aber heißt das zum Beispiel so für so Leute, weiß ich nicht, wie dich als Autor, für uns als Medien, wir müssen eigentlich dafür Sorge tragen, dass solche Begegnungen mehr stattfinden? Einfach weil vielleicht die besorgten Bürger von sich aus gar kein Interesse daran haben, in so eine Begegnung aktiv zu gehen, müssten wir sie herstellen, damit das wieder zueinander findet?
Ich glaube, also das wir sperren euch beide in einen Raum, das wäre natürlich das Idealbild. Ich glaube, es ist ziemlich schwierig, dass Leute dazu zu nötigen, die direkte Konfrontation zu suchen. Aber ich glaube, es gibt schon vieles, was in der Richtung etwas hilft. Also es kommt auf die Tonalität an. Es kommt, glaube ich, darauf an, wie man darüber schreibt. Und es gibt gerade irgendwie den Trend, dass man diese AfD-Wähler deswegen so ernst nimmt, weil sie einfach so viele geworden sind. Ich finde, das dürfte man aber trotzdem nicht. Also man müsste trotzdem sagen, dass das an sich, die Ängste, die sie haben, rechtfertigen keinen Menschenhass und rechtfertigen keine Verallgemeinerung und müsste da sehr standhaft bleiben. Das müssten die anderen Politiker, das müssten Talkshows. Also man müsste das einfach vehement immer wieder sagen, dass das nicht ernst zu nehmen ist, weil es gefährlich ist, Ängste symptomatisch zu behandeln und damit instrumentalisieren, wie es auch ein Donald Trump macht, und man sieht, wo das hinführt. Und jede einfach deutlich weniger mediale Aufmerksamkeit zum Beispiel dahin, kann ich mir schon ganz sinnvoll vorstellen, wo wir gerade wieder das Gegenteil machen.
Ja, das stimmt zwar. Und auf der anderen Seite denke ich, auf der Sachebene, in den Argumenten, stimmt das, was du sagst. Ich glaube aber trotzdem, dass wenn das so eine, weiß nicht, langfristige Lösung sein soll, muss, braucht das ja irgendwie auch ein Angebot von emotional, ich verstehe das, was gefühlt wird, ohne dass ich das gut finden muss. Weißt du, was ich meine? Da, diesen Zwischenweg zu finden, zwischen zu sagen, nein, sachlich ist das wirklich Unsinn und in der Sache gibt es da gute Argumente dagegen und da kann man auch hart sein und trotzdem den Menschen ein Angebot zu machen, wo die sich emotional gesehen fühlen.
Ja, das finde ich, also ich fände sinnvoll, jede Art von Konfrontation, also ich finde auch, man sollte die Leute zusammen in Talkshows setzen. Ich finde aber trotzdem, dass man immer wieder sagen müsste, dass das wirklich der sehr, sehr falsche Weg ist. Und ich finde, man darf ruhig auch sagen, dass ein AfD-Wählen für mich auf jeden Fall ein Zeichen von innerer Schwäche ist. Und sind die anderen Parteien für mich zum Beispiel nicht so sehr. Ein AfD-Wähler wählt für mich aus Motiven wie Wut, Neid oder Angst. Das sind alles drei Motive, die ich mir vorstellen kann. Also Neid vielleicht auf, warum bekommt dieser die Idee von die, ich bekomme weniger Hartz IV oder sowas.
Da ist mehr Unterstützung für die als für mich. Ja.
Genau, da ist mehr Unterstützung. Dann Wut, weil man einfach vieles liest. Und ich habe das ja selbst, dass ich bei Terroranschlägen oder sowas sofort instinktiv wütend werde. Und das auch merke. Und das ist ganz leicht, das zu verallgemeinern auch. Aber es sind ja wirklich immer Muslime und so weiter. Also ich verstehe, dass man da landen kann. Ist aber trotzdem falsch. Mhm. Und dann eben Angst. Das könnte mir passieren. Und die Angst ist, glaube ich, das, was man am ehesten aushebeln müsste. Denn Angst ist sehr, sehr stark. Und Angst kann, wenn sie stark genug ist, jede Entscheidung übernehmen. Und die Angst, finde ich, ist einfach nicht gerechtfertigt. Wir sind so sicher hier. Und bei all dem Drama, was es gerade in der Welt gibt, war die Lage selten besser, als sie heute ist.
Ja, und Angst ist ja nie ein guter Ratgeber.
Das stimmt in allermeisten Fällen nicht. Außer bei Deadlines, Angst vor Kündigung. Ja, sonst kriege ich keine Texte.
Wie kommt die Brücke jetzt zustande gedanklich?
Die hüpfen ja.
Bauen die bei der Welt gerade nochmal Stellen ab, oder wie?
Nee, aber ich glaube, wenn ich lang genug Deadlines brechen würde und nicht mehr schreiben würde. Die Leute fragen oft, ob ich ein Schreiben ernst nehme oder ob es mir wichtig ist. Dann denke ich mal nein, weil ich es echt nie freiwillig tue. Also ich werde irgendwie dafür bezahlt. Aber andererseits denke ich, vielleicht habe ich einfach so sehr Komplexe, dass ich die nur in den Griff kriege. Ich kann nicht schreiben, wenn ich eine Deadline habe und schreiben muss.
Die Radio Wissen, eine Stunde Talk. Ronja von Rönne ist zu Gast. Heute ist leider schlecht, ist dein aktuelles Buch. Ich habe viele Tipps darin gefunden, die du dir von anderen holst. Und einen Tipp mag ich besonders, da zitierst du Marc-Uwe Kling. Du sagst, dass er sagt, Kängurus sind ein Bestseller gerannt, mach Kängurus rein.
Ja, bei mir sind die Kängurus jetzt zumindest eine Metaebene. Das Wort kommt vor.
Vorbilder für dich?
Ich finde Marc-Uwe Kling ganz, ganz fantastisch. Ich finde die Känguru-Chroniken wirklich super Bücher. Sehr lustig. Ich finde es einfach eine wahnsinnig gute Idee. Wahnsinnig gut. Ich habe aber leider keine so gute Idee. Ich bräuchte auch eine so gute Idee.
Ja, und alles jetzt mit WG und Tieren ist durch. Ne? Es wirkt wie eine B-Variante davon.
Ja, schwierig. Aber ich finde ja vor allem den Schreibmechanismus so super, weil er eben keinen Roman schreiben musste und trotzdem kurze Texte schreiben konnte, die dann aneinander hängen. Das ist ja eigentlich living the dream. Roman schreiben ist ja total unangenehm.
Ist das so?
Ja, ist scheußlich.
Ja, weil so lang?
Ja, lang. Ich bin ungeduldig. Dann, wenn irgendwas auf Seite 80 nicht passt, muss man es auf den 80 Seiten davor wieder angleichen. Werden nicht gelesen. Ja, ich meine, ich erinnere an so ein Buch hier im letzten Roman, schreibe ich dann irgendwie monatelang und dann weiß ich nicht, wie oft sich das verkauft hat, aber wie oft verkaufen sich Bücher, vielleicht 20.000 Mal oder sowas. Und für so einen Zeitungsartikel reicht man dann 500.000 Leute und man hat eine halbe Stunde für gebraucht.
Das heißt aber, kurze Texte ist dir lieber als die lange Form?
Ja, mir ist alles kurz lieber. Das Schönste ist immer, wenn Sachen vorbei sind.
Ist das so? Von der To-Do-Liste streichen ist ein gutes Gefühl?
Das ist das Gefühl.
Der Nachteil ist ja bei den kurzen Texten, du brauchst mehr Themen.
Das stimmt, wirklich total ärgerlich, aber ich habe gemerkt, die Leute lesen eh nicht so viel von mir. Ich kann die Themen einfach 15 Mal behandeln.
Das hält sich doch an.
Ja, ich glaube auch, ich muss mich emanzipieren von Themen und einfach komplett themenfrei schreiben.
Wie findest du denn? Wie findest du? Also ist es Auftrag, dass gesagt wird hier, jetzt habe ich auch im Sudelheft 3 Wochen nichts geschrieben, ich müsste mal oder die Welt ruft an oder was auch immer? Oder
beim Sudelheft ist es tatsächlich so, dass so, ich habe glaube ich 3 Monate nicht mehr drauf geschrieben, ich könnte mal. Meistens auch, weil ich dann das Gefühl habe, ich verlerne Schreiben schon wieder, weil ich es nicht tue. Dann kommt entweder der Moment, wo ich mich reinsteige, dass ich sowieso gar nichts kann und noch nie gut geschrieben habe, oder ich kriege die Kurve und Das Einzige, was dagegen hilft, ist ja Schreiben. So wie bei jeder Angst, wie vorher gesagt, Konfrontation. Und nur durch Schreiben weiß ich dann irgendwann, wie ich schreibe. Und dann lösche ich immer sehr viel wieder und fange von vorne an. Ich habe leider, es gibt diesen blöden Mythos von irgendwelchen Schriftstellern, die behaupten, sie müssten sich nur in die Badewanne legen und auf einmal seien sie super inspiriert. Ich bin dann einfach nur nass und sauber, was ja auch schön ist.
Aber, absolut, auch ein gutes Körpergefühl.
Beim Schreiben wenig hilft. Beim Schreiben hilft bei mir eigentlich nur Konfrontation damit und dann Konzentration aufs Thema und diese ganzen öden Sachen, die bei Mathehausaufgaben auch schon geholfen haben.
Aber das heißt, Themen findest du mehr oder werden vorgegeben von Redaktionen?
Die finde ich mehr. Es ist dann meistens so, dass mein Redaktionsleiter anruft und sagt, möchtest du nicht mal wieder schreiben? Es waren schon wieder 2 Wochen. Und dann sage ich, ah, schon wieder 2 Wochen. Er sagt, ja, schon wieder 2 Wochen.
Dann sagst du, ich habe in der Badewanne gesessen die ganze Zeit.
Genau, und nachgedacht. Und dann nimmt er das nicht wahnsinnig ernst und sagt, du brauchst einen Text, was ist denn gerade interessant? Und dann werfen wir wild 3 Begriffe durcheinander und irgendwann sage ich, ja, dann mache ich jetzt das und leg schnell auf. Jetzt habe ich mir für.
Dann schreibt er noch eine E-Mail und sagt, musst du um 17 Uhr liefern.
Genau, ja, los. Ja, meistens habe ich sehr viel Zeit. Also, ich schreibe für die Welt am Sonntag, der Anruf kommt meistens dienstags, dann muss ich spätestens Freitag abgegeben haben. Das heißt, Montag und Dienstag verbringe ich dann damit, mich selbst zu verachten, weil ich immer noch nicht angefangen habe. Und Mittwoch fange ich dann langsam an, finde aber alles schlecht daran und Donnerstag bringe ich es dann in eine ordentliche Form. Freitag schicke ich es ab.
Wie viel wird redaktionell eingegriffen? Oder ist das so,
dass quasi dann gesagt, gar nicht. Also okay. Ich weiß nicht, wie es bei anderen Zeitungen ist. Bei der Welt am Sonntag quasi überhaupt nicht. Die Texte, also Grammatikfehler und ich habe eine miserable Rechtschreibung und Kommasetzung. Gibt aber irgendwie die Idee, die Journalisten müssten das können. Ich kann es ja einfach nicht. Aber andere dort können das und gehen dann darüber.
Auf Seite 82 interviewst du dich selbst.
Hm.
So viel zum Thema, du findest dich selbst nicht interessant.
Ja. Ich bin auf den Grund gegangen.
Journalistinnen und Bloggerinnen unterhalten sich.
Ja.
Was bist du denn eher? Oh, da kommt auch die Weltjournalistin und die Romanautorin.
Ja, drei.
Vier.
Drei schillernde Persönlichkeiten.
Welche ist denn die nicht schillernde? Also wir haben Journalistin, Romanautorin, Weltjournalistin und Bloggerin.
Das ist die gleiche, Weltjournalistin und Journalistin ist die gleiche.
Ah, okay, weil die Weltjournalistin nur am Ende vorkommt. Also 3 schillernde Persönlichkeiten.
Du solltest Lektor werden.
Ich dachte, das sei Absicht.
Nee.
Das ist der letzte Kommentar.
Es ist nie Absicht. Wenn man was in Büchern nicht kapiert, ist es nie Absicht. Oder literarische Absicht.
Ich denke immer, ist mein Fehler. Ich denke immer, ich habe es nicht verstanden.
Es ist nie dein Fehler. Das liegt nicht an dir.
Also was davon bist du am ehesten?
Am besten gefällt mir, glaube ich, Autoren, weil es am freiesten ist. Also es kommt auch darauf an, ich würde... Autoren sind erstmal Leute, die irgendwie Zeug von sich geben, es niederschreiben und dann Geld dafür bekommen. Und das wäre wahrscheinlich am ehesten die Berufsbezeichnung. Journalistin wahrscheinlich eigentlich am wenigsten, denn ich finde, die Texte, die ich schreibe, sind ziemlich literarisiert und... Nicht tatsächlich, die würden, glaube ich, nicht dem journalistischen Kodex in Deutschland
entsprechen.
Nee, diese sind ja auch eher Umkreisungen und Freidrehen irgendwo in der Realität.
Gibt es literarische oder journalistische Lehnbilder, Vorbilder, wo du sagst, ah, da ist gut?
Ja, zum Beispiel Max Gold, vor allem in vermarktungstechnischer Hinsicht. Max Gold hat, glaube ich, jeden seiner Texte mindestens in 3 Büchern drin. Jedes Mal, wenn ich ein Max Gold Buch lese, kenne ich mindestens irgendwie 5 Texte davon schon. Großes Vorbild zumindest dahingehend, dass es viel, viel Zeit spart und schreibsparend. Er ist natürlich auch einer der größten deutschen Schriftsteller, die wir haben. Ich glaube, er mag mich nicht. Ich kenne ihn nicht. Ich weiß auch nicht, ob er mich kennt. Aber
warum hast du den Eindruck, er mag dich nicht?
Er mag schon Springer überhaupt nicht. Ich glaube, laute Leute mag er auch nicht. Der findet mich bestimmt laut. Ja, das ist so schade.
Wie kommt er da drauf?
Jedes Mal, wenn ich über Max Gold nachdenke, werde ich unglücklich, weil ich denke, der würde mich bestimmt überhaupt nicht mögen und ich finde ihn so toll.
Ja, schreib ihm doch mal so eine E-Mail, in dem du das sagst. Dann ist er bestimmt ganz angefasst und
Ich bin ja selber immer total irritiert, wenn Leute mir E-Mails schreiben, die ich nicht kenne.
Bist du schüchtern? Vorsichtig ausgedrückt, wirkst du ja nicht so.
Ja, aber das ist ja bei den meisten Leuten, die gerade ausreden können, ist das so, weil ja früher eine Schüchternheit war und dann das große Kompensieren anfing. Also ich bin schon schüchtern, zum Beispiel Nachbarschaft, so ich hab so nette Nachbarn, die ich mir nur im Treppenhaus sehe, ich dachte immer, man könnte mal irgendwie so einen Abend machen, wo man irgendwie sagt, meine Wohnungstür ist offen und ihr könnt hier Wein trinken. Ich bin so schüchtern dafür. Traue mich nicht.
Aber kannst du doch jetzt, kommt wieder Frühling oder Sommer oder so, und dann einfach mal machen. Konfrontation.
Grillen im Hof. Ja, ich weiß. Ja, vielleicht ein Grillen im Hof. Aber an sich bei sowas schon. Ich bin vielleicht schüchtern, aber manche Sachen sind mir noch wichtiger und deswegen muss die Schüchternheit dann halt mal zurückstecken.
Was ist dir denn wichtig? Also ist es das Ausdrücken durch die Texte, das vielleicht auch bewegen, was man durch Texte machen kann?
Nee, nicht so richtig. Also die Ansprüche an die Käufer meiner Bücher hört eigentlich damit auf, dass sie das Buch gekauft haben. Mir ist eigentlich auch egal, ob sie es lesen oder ob sie es sich auf den Kaffeetisch stellen, weil sie das Cover hübsch finden. Damit möchte ich vor allem gutes Geld verdienen, damit ich nicht so bald wieder so ein Buch schreiben muss. Freizeit ist ein sehr großes Ziel. Ansonsten mit den Texten, ich möchte, dass die gut geschrieben sind. Das ist mir, glaube ich, am wichtigsten.
Wann ist denn ein Text gut?
Für mich ist er gut, wenn er unterhält. Und wenn er so unterhält, dass trotzdem irgendwas bleibt, was man gar nicht gemerkt hat beim Lesen. Also wenn irgendwas nachhalt, worüber man gar nicht nachgedacht hat, sondern ich möchte, dass der Text eigentlich so tut, als sei er total konsumierbar und leicht zu lesen und dass trotzdem irgendwie man am nächsten Tag auf einmal einen Satz davon im Kopf hat oder sowas und darüber nachdenkt, ob der große Blödsinn war.
Dafür müssen die Leute die Texte natürlich trotzdem lesen. Ne?
Sie müssen sie lesen, ich meine, deswegen mache ich auch diese Radiointerviews. Sie müssen sie lesen, sie müssen sie kaufen.
Mach mal ein Beispiel aus dem Buch.
Ja, ich habe einen Text geschrieben über das Dorfleben, auf den ich auch oft angesprochen wurde. Da war die These, dass für mich der große Unterschied nicht zwischen alt und jung, deswegen die Generationenfrage auch so öde, sondern zwischen Stadt und Land liegt. Hier in Brandenburg zum Beispiel hat man einfach großflächig überhaupt kein mobiles Internet. Das ist eine ganz andere Lebensrealität, wenn du einfach kein WhatsApp, nichts hast, als wenn du irgendwie in Berlin wohnst. Ich glaube zum Beispiel in Paris oder London würde ich mich viel schneller zurechtfinden, als irgendwo da draußen in Finofurt. Es ist ein anderes Aufleben und es ist eine seltsame Parallelgesellschaft, die irgendwie auch so in vielen Sachen benachteiligt, in vielen Sachen natürlich auch bevorzugt und vor allem in all ihrer Abgeschiedenheit oft glücklicher wirken. Das fand ich ein sehr interessantes Thema und haben auch viele Leute gesagt, das stimmt.
Das heißt aber, es geht vor allen Dingen so um Abbildung von Phänomenen.
Ja, genau. Ich bin keine große Aktivistin. Ich tue mich auch immer schwer mit Leuten, die so klar in ihrer Meinung sind. Also ich misstraue diesen Menschen meistens. Und Literatur ist so ein schöner Hallraum, in dem man Zweifel säen kann und sie dann wieder zurücknehmen kann und umständlich bleiben kann und eben nicht nur schreiben muss, so ist es und wir brauchen die Totalabrüstung oder wir brauchen überhaupt keine Abrüstung, sondern man kann irgendwie umkreisen und muss nicht klar dastehen wie ein Politiker. Das finde ich ziemlich angenehm.
Was macht dir Spaß am meisten? Wo kommt Freude her?
Im Schreiben.
Ja, oder überhaupt, wenn du sagst, Freizeit ist das große Ziel.
Ja, es gibt die schlechte Art von Freizeit, wo ich denke, dass ich das unbedingt will, wo ich Zeit habe und nichts zu tun habe und dann nur im Bett liege und Netflix schaue, was dann auch irgendwann natürlich groß unglücklich macht und mir dann vornehme, nee, eigentlich sollte ich jetzt spazieren gehen oder Sport machen oder Freunde treffen und dann liegt man nur im Netflix-Koma irgendwie herum. Das ist wahrscheinlich die schlechte Art und die gute Art ist das sehr langweilige. Man ist irgendwie mit Menschen, die einem lieb sind und man ist mit denen am besten Fall irgendwohin unterwegs. Das macht glücklich.
Wohin unterwegs?
Ist eigentlich egal, zu einem Badesee oder nach Spanien oder zu anderen Freunden oder in der Stadt. Wenn das unterwegs sein ist, ja, glaube ich, auch das Einzige, was gut funktioniert, weil ein Ziel gestreckt ist. Ich liebe auch Taxi fahren zum Beispiel. So ein sicherer Raum, wo ich weiß, eine halbe Stunde lang muss ich über nichts nachdenken, keine Entscheidung füllen. Ich muss am Anfang sagen, wo ich hin will und das war's.
Das heißt auch, da findet kein Gespräch mit dem Taxifahrer statt? Oder der Taxifahrerin?
Nee, nix. Ich will auch nichts machen. Ich finde es total angenehm, dass ich eine halbe Stunde nicht drüber nachdenken muss,
wo setzt du dich
als nächstes hingeht.
Vorne oder hinten?
Hinten. Ich finde es total seltsam, sich vorne hinzusetzen.
Hinten rechts oder hinten links?
Hinten rechts. Also ich finde, der sollte mich sehen können durch den Rückspiegel. Das gebietet irgendwie die Höflichkeit. Gleichzeitig finde ich es aufdringlich, da vorne zu sitzen. Die haben auch oft irgendwie noch Zeug da vorne liegen, was sie dann panisch wegmachen. Ich dachte, ach, das ist so eine Berliner Unart. Hier sehe ich das nämlich ganz häufig, aber in München zum Beispiel habe ich das noch nie gesehen, dass jemand da vorne einsteigt.
Sagt Ronja von Ronne. Ist heute Abend zu Gast in die Radio Wissen, eine Stunde Talk und fährt hinten rechts im Taxi. Die Radio Wissen, eine Stunde Talk, Ronja von Ronne ist zu Gast. Wenn es einen Nachruf über dich geben müsste, Nutte oder erfolglose Schauspielerin? Zitat Ronja von Ronne.
Die Nutten wirkten glücklicher.
Ach.
Naja, man weiß es ja nie genau, wer was war. Aber Erfolglosigkeit ist natürlich was total unangenehm ist. Das ist ja auch dieses erfülle einfach deine Traum, glaub an deine Träume. Man hört das immer nur von erfolgreichen Leuten, nicht von den Millionen, die ihren Träumen hinterhergelaufen sind, bei denen es halt einfach nicht klappt. Das ist halt einfach in den allermeisten Fällen so. Ist auch irgendwie was wirklich total unangenehm ist. Man hat einen Traum und man möchte Schauspielerin werden und vielleicht hat man sogar Potenzial oder Talent und es klappt nicht. Das ist wahnsinnig, wahnsinnig unfair und man hat eine solche Machtlosigkeit bei so vielen Sachen, wo man ist dann halt einfach erfolglos und man wird älter und es wird schwieriger und das macht unglücklich und unglückliche Menschen sind oft keine gute Partygesellschaft.
Das war eine Berlinale. Party, ne? Die gab es auch wirklich, die Party.
Der hat Ärger bekommen, ich glaube. Ich glaube, es gab irgendwie so einen Klageversuch oder so.
Ernsthaft?
Von einem Partyveranstalter.
Was passiert dann?
In dem Text? Ja, da bin ich eigentlich nur rumgelaufen und wollte Glamour suchen. Ich hatte eine Einladung zu so einer Berlinale-Party mit einer Produzentin, bin ich dahin. Und es war wahnsinnig unglamourös. Also ich wollte so ein bisschen, weißt du, ich hatte mir vorgestellt irgendwie, ich möchte auch so ein Cavalli-Kleid, ich möchte auch so eine unschöne Kokainabhängigkeit, ich möchte, dass das eigene Leben irgendwie grau erscheint. So, das ist für mich Glamour, wenn man weiß, dass das alles nur diese eine Nacht scheinen wird und an sich darunter, also unter dem schillernden, polierten halt irgendwie was Tieferes und Interessantes ist. Vor allem wollte ich Unterhaltung. Und es war wahnsinnig unglamourös. Und es gab einen Danone-Stand und einen Fiat-Stand und einen Red Bull-Stand. Und dann hieß es immer, es war auch das einzige Gesprächsthema, dass es irgendwie offensichtliche Nutten gäbe, die von irgendwem bezahlt wurden, und da zu sein. Und dann haben eigentlich alle nur Ratespiele gespielt, erfolglose Schauspielerinnen oder Nutten. Und die erfolglosen Schauspielerinnen hat man daran erkannt, dass sie viel von Projekten geredet haben. Das haben die Nutten nicht gemacht. War einfach so überspitze Partybeobachtung der Text. Guter Text, finde ich. Sehr guter Text.
Ja, sehr humorvoll. Ja. Und sehr, natürlich auch mit einer gewissen Bösartigkeit.
Ja, ganz aber charmant genug. Bösartigkeit darf sich ja nur nicht gegen Einzelne richten.
Richtig, sondern gegen das Kollektiv. Ja, man kann sich keiner individuell beschweren. Ja. Was mich tatsächlich etwas mehr im Inneren berührt hat, war dieser Todestext. Das ist auch ganz witzig, weil die gar nicht so weit auseinanderstehen. Ne? Der Party-Text ist ein bisschen hinter dem Todestext.
Wo der Tod vorbeikommt.
Wo dich der Todbesuch genau auf deiner Bettkante, glaube ich, sitzt.
Ja, genau. Und auf meinem Bürostuhl herum, dann will er Orangensaft. Aber der Orangensaft fällt so durch das Skelett auf den Boden. Dann wird er unglücklich und so. Und dann
musst du dich um den Tod kümmern.
Ja, ich habe ihn dann ins Bett getragen, glaube ich.
Sehr schöner Schlussgag. Darf ich den verraten? Und bei dem kurzen Text, weil du, da sagst du irgendwie, er pennt ein. Ne? Und dann, ich habe ihm versprochen, ihn gegen 5 zu wecken. Da muss er weiter an irgendeiner Autobahnkreuzung 2 Anhalter mitnehmen.
Ja.
Gute Schlusspointe.
Danke.
Da kommt sowas, jetzt Vorsicht, schwieriges Wort bestimmt, also da kommt sowas Liebevolles fast durch.
Das finde ich total wichtig. Es wird mir oft vorgeworfen, ich sei so hart und so. Aber ich hoffe eigentlich immer, dass ein bisschen Liebenswertigkeit. Ja, das will ich eigentlich auch immer zumindest drin haben. Ich finde ja auch, wenn man sich abmüht an einem Thema und irgendwie über eine Berlinale Party schreibt, die furchtbar war oder sowas, dann hat man ja immer noch da zum Beispiel, das ist ja eigentlich ein Sehnsuchtstext. Also es ist ja eigentlich irgendwie eine Sehnsucht von, ich bin da ja selbst als Protagonistin auf dieser Party und ich bin unglücklich und ich bin betrunken und mache irgendwie Unsinn und sowas. Aber ich finde, da sollte zumindest dann sowas wie Sehnsucht da sein. Ich sollte in jedem einzelnen Text, der in diesem Buch ist, ein Satz drin sein, der liebenswert ist oder zumindest liebenswürdig interpretiert werden könnte.
Ja. Magst du noch was Liebenswürdiges zum Feminismus sagen?
Man sollte ihm dankbar sein.
Damit meinst du was?
Mit dem Feminismus und mir ist ein bisschen eine schwierige Beziehung. Ich glaube auch, der Feminismus würde gar nicht mehr richtig. Ich finde, man kann es eigentlich ziemlich leicht sagen, sich dagegen auszusprechen, als ich spreche mich gegen Geschlechtergerechtigkeit aus, ist als Frau 2017 einfach ziemlich dämlich. Und wenn man aber ein bisschen genauer schaut, fängt natürlich alles an, schwierig zu werden. Also wo ist Geschlechtergerechtigkeit? Ist das eine Quote? Ist das gerecht oder nicht? Und
ich fand ja das nicht anzunehmen, den Springerpreis dafür, und das zu sagen und sich dafür quasi, würdest du sagen, es war eine Entschuldigung oder eine Erklärung oder was würdest du selbst sagen?
Ich würde eher sagen, ich habe einen nicht besonders guten Text geschrieben, der aus den falschen Gründen gefeiert und ausgewählt wurde. Und vor allem wollte ich nicht in meinem Wikipedia-Eintrag stehen haben, Ronja von Reuner hat für Warum mich der Feminismus anekelt den Axel Springer Preis gewonnen. Das ist kein Satz, der bei mir drinstehen soll. Ist ja dann noch mal viel unangenehmer, weil es der eigene Arbeitgeber war. Sonst wäre ich ja gar nicht irgendwie hingegangen und hätte mich groß entschuldigt. Hätte ich einfach gesagt, nee, will ich nicht. Aber wenn der eigene Arbeitgeber einem dann quasi einen Preis überreichen will und dann sagt man den ab, das nicht zum Eklat zu machen, ist ziemlich,
schwierig.
Ziemlich kompliziert.
Die Jurymitglieder sind hinterher aufs Dach gestiegen wahrscheinlich.
Nee, die wussten das schon vorher. Ich hatte denen 2 Wochen vorher schon gesagt, ich nehme nicht an, aber ich kann dort begründen, warum. Und habe das vor allem gemacht. Größte Motivation war, dass dieses Thema dann für immer vorbei ist und dass ich nie wieder als Galionsfigur da vorgespannt werden kann für einen Antifeminismus, mit dem ich an sich gar nichts zu tun habe.
Pläne? Was kommt jetzt? Gehst du mit dem Buch auf Tour?
Genau. In Berlin, ich liebe Lesungen. Ist eigentlich eine der schönsten Sachen am Bücherschreiben. Mit den Texten geht es auch gut, weil da lachen Leute. Leute, die lachen, sehen gut aus. gute aussehende Menschen sind schön und schöne Menschen sind interessant. Und da lese ich jetzt in Hamburg und bin ein bisschen unterwegs mit dem Büchlein und hoffe, dass es Leuten gefällt.
Ronja Larissa von Rönne. Heute ist leider schlecht. Beschwerden ans Leben. Erscheint im Fischer Verlag.
Genau.
Und damit gehst du jetzt ein bisschen auf Tour. Warst heute Abend zu Gast in die Radio Wissen. Eine Stunde Talk. Schön, dass du da warst.
Danke für die Einladung.
Das Ganze könnt ihr nachhören bei uns auf der Homepage deradiowissen.de und natürlich dann auch im Podcast, wo immer ihr eure Podcasts herbekommt. Und ich bin nächste Woche wieder da. Sven Präger. Ciao.
Deradio Wissen.